erwartet mich ein weißes Blatt Papier, heute ab 17 Uhr geschlossen. Kennst du das auch vielleicht? Du erwartest was, was eigentlich sein sollte, aber es ist es nicht. Es ist einfach eine unerwartete Änderung, eine außerplanmäßige Änderung. Und wo hast du das schon mal in deinem Leben erlebt? Im Großen oder im Kleinen? Irgendwie eine außerplanmäßige Änderung. Das ist heute das Predigtthema. Außerplanmäßige Änderung. Außerplanmäßige. Wie die Geschichte weitergegangen ist, werde ich am Schluss erzählen. Und es freut mich, dass die meisten genickt haben, dass sie das auch erlebt haben in ihrem Leben. Merkt euch das, wo das war. Es wird um das Thema heute gehen. Heute ist eigentlich ein großes Kino, eine große Geschichte, ein Blockbuster. Der Predigttext ist 1. Mose 37, den ich so langsam mit euch teilen möchte, wo es eben um eine außerplanmäßige Änderung gegangen ist. 1. Mose 37. Jakob ließ sich im Land Kanaan, in dem schon sein Vater gelebt hatte, nieder. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, die Söhne von Bilha und Silpa, die väterlichen Schafe und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte seinem Vater, wenn etwas Schlechtes getan wurde. Wir treffen uns im Nahen Osten und lernen einen jungen Mann kennen, den Josef. Er ist der 11. von 12 Söhnen und er war der Sohn von Jakob. Er war Helfer von den Söhnen von Jakobs Nebenfrau, Frauen, Biliam, wie haben die vierte geheißen? Bilha und Silpa. Und was hat er gemacht? Er hat dem Vater berichtet, wenn jetzt was schlecht gegangen ist. Man könnte meinen, dass Josef vielleicht einen Hang gehabt hat zu Arroganz, dass er sagt, er kann es besser. Oder vielleicht war es ein Hang zum Leiter und Manager, hat man da schon ein bisschen gesehen, er weiß, wie es geht, deswegen hat er das so gemacht. Aber wenn man das Hebräische anschaut, also ich hätte es gern gehabt, dass man sagt, ist nicht so tragisch, Josef, du hast es ja doch sehr gut gemacht, dass du das korrekt gesagt hast, was falsch war von den Brüdern. War gut, dass du das berichtet hast. Aber im Hebräischen steht das Wort Ra, was für böse oder schlecht ist, im Gegensatz zum Wort Top. Also im Hebräischen Top heißt gut. Von dem kommt der Tobias. Ich bin ja noch nicht fertig. Es ist wirklich... Aber das Gute ist, dass nicht wegen mir, sondern es heißt, das ist noch das Ias, ist ja noch, aber Top heißt gut und Tobias heißt Gott ist gut. Das heißt, jedes Mal, wenn wer zu mir sagt, Gott, Tobias, das heißt, Gott ist gut, komm bitte, Gott ist gut, komm, Gott ist gut. Und das merke ich in meinem Leben, Gott ist gut. Ich bin froh, dass meine Eltern mich nicht Raias gemeint haben. Es wäre eine Lüge, weil Gott ist nicht schlecht. Aber um ein Wort richtig begreiflich zu machen, ist oft gut, wenn man das Gegenteil schaut, was war das Gegenteil, um zu merken, wenn zwar göttliches Gut da ist, ist das schlecht, wirklich schlecht. Und dieses Ra ist in anderen Bibelstellen auch bezeichnet für minderwertig oder hässlich oder übel oder verächtlich oder übel gesinnt. Oder sittlich verwahrlost, bösartig, schändlich, schlimm, gemein. Und so war Josef zu seinen Halbbrüdern. Er war einfach ein, er hat solche Sachen berichtet. Vielleicht hat er berichtet, als sein Bruder, seine Mutter von den zwei Brüdern, Halbbrüdern, für die er die Schafe gehütet hat, mit der Sex gehabt hat. Sprich, das war ein Kapitel vorher, sieht man das, dass das Josef berichtet worden ist. Von wem steht nicht, dass eben der Bruder mit der Mutter von den Arbeitskollegen sexuellen Kontakt gehabt hat. Auf jeden Fall, er hat schlecht geredet. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass Leute hinterm Rücken schlecht reden. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also das ist das Spiel. Wenn euch was auffällt, dann sagt es. Also 1 und 1 ist 2, 2 und 2 ist 4, 4 und 5 ist 9, 9 minus 4 ist 5, 5 plus 5 ist 11. Was war? Die Rechnung war falsch, das stimmt. Aber 1, 2, 3, 4, dass 4 Rechnungen vorher richtig waren, ist das kaum aufgefallen? Nur so zur Info. Unsere Tendenz ist, ich weiß es besser. Ja. Deswegen, ich habe es ja, deswegen hat sie mir korrigiert. Aber es geht um das, dass man draufkommt, man hat selber einen Hang dazu, das zu sagen, was verbesserungswürdig ist, anstatt von dem, was falsch ist. Was richtig ist, genau. Und deswegen ist hier in der Predigt nochmal das erwähnt, Ermutigung, nicht zu jammern oder zu meckern, sondern einfach zu sehen, was ist gut dabei. Ich kann mich erinnern, in unserer früheren Gemeinde in Österreich, da waren ein paar Unstimmigkeiten, dass sogar ein Psychologe, ein christlicher Psychologe, einmal in den Leiterkreis gekommen ist, wo wir über die Sache geredet haben. Und da waren Älteste und Diakone, waren wir da zusammen. Und ich weiß jetzt noch, was die Aussage von dem Psychologen war, von den ganzen Querelen oder die Stimmung, die nicht so gepasst hat. Er hat gesagt, redet nicht schlecht hinter dem Rücken von anderen. Punkt. Jetzt ist er extra, ich weiß nicht wie viele Kilometer, 50 Kilometer hin, 50 zurück zu uns, zur Besprechung gefahren, um den Satz zu sagen. Er hat schon manche Sachen vorher gefragt und geredet und getan. Aber das war so ein guter Satz, um Konflikte zu entschärfen. Redet nicht schlecht hinter dem Rücken. Mein Vorschlag, mein Wunsch für mich, für euch ist, reden wir nicht rar, sondern top. Reden wir nicht schlecht oder gemein oder gehässig. Manchmal oder im Tratsch, Eifer, sondern reden wir gut über die Sachen. Und wenn wir jetzt auf die Schnelle nichts Gutes finden, dann sagen wir einfach nichts. Und tun wir nicht gewissen Tratsch verdecken, sagen, oh, ich habe ein Gebetsanliegen, da könnte man beten und dann redet man über Sachen, wo man sagt, eigentlich könnte man es anders sagen. Lass das Reden und das Sinnen meines Mundes wohlgefällig sein vor dir, hat der Psalmbeter gesagt, steht auch auf dem Grabstein von Johnny Cash, dem Sänger. Lass das Reden und das Sinnen meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Ich meine, er redet jetzt nicht mehr, aber es ist trotzdem ein schönes Gebet. Das heißt, Josef war jetzt selber ein bisschen mit involviert, dass die Stimmung der Haussegen etwas schräg gehangen ist in der Familie. So. Wir lesen weiter. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie, und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Mit der rede ich nicht mehr. Zumindest kein freundliches Wort mit ihm. Eifersucht. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Einer habe ich noch so quasi. Also einfach, war er nicht so dienlich für die Stimmung in der Familie. Da hassten sie ihn noch mehr. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Garben scharten sich um sie und neigten sich vor ihr. Du willst also König werden und über uns herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hat. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er. Die Sonne, der Mond und die 11 Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater. Und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du gehabt? Fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir neigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über den Traum nach. Hast du auch schon mal einen Traum gehabt, wo du gemerkt hast, der ist jetzt besonders, der ist von Gott? Ist er am richtigen Platz positioniert worden, als du es erzählt hast, wem? Das ist der richtige Zeitpunkt. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef. Aber sein Vater dachte über den Traum nach. Eines Tages, als Josefs Brüder fort waren, um die Herden ihres Vaters in der Nähe von Sichem zu weiden, sagte Jakob zu Josef: Deine Brüder sind mit den Herden in der Nähe von Sichem. Ich werde dich zu ihnen schicken. In Ordnung, antwortete Josef. Geh und sieh nach, wie es deinen Brüdern und den Tieren geht, sagte Jakob. Dann komm zurück und berichte mir alles. So schickte Jakob ihn aus dem Hebrontal nach Sichem. Sichem hat ein bisschen eine traurige Vergangenheit, wie wir in Kapitel 34, so drei Kapitel vorher schon lesen, wo die Schwester von Josef misshandelt worden ist von dem Königs oder von dem Sohn des Herrschers, und die Brüder von Josef, vielleicht war er dabei, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall haben einen kurzen Prozess gemacht, war ein bisschen geplant nach 3 Tagen, und haben diese Männer von Sichem umgebracht. Also Sichem war jetzt ein bisschen ein verruchtes oder hat eine tragische Vergangenheit gehabt, und da haben die Brüder, warum auch immer, vielleicht war die Weide sehr gut, die Schafe gehütet. Und Jakob sagt zu seinem Sohn: Geh hin und schau, wie es ihnen geht. Berichte danach wieder. Und geh hin. Josef sagt nicht: Oh, die sind mir aber nicht wohlgesonnen. Oh, das sind 80 Kilometer. Da kann ja was passieren. Da steht nur: Ich werde dich zu ihnen schicken, sagte Jakob. Josef sagt: In Ordnung. Er war gehorsam. Jahre später, als die Gebote Gottes Mose vorgestellt wurden, gibt es in den 10 Geboten ein besonderes Gebot. Es gibt das erste Gebot von den 10 Geboten mit Verheißung ist: Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst. Im Nachhinein wissen wir, dass dieser Gehorsam vom Josef auch für ein langes Leben, auch wenn es, wenn wir jetzt weiterlesen, gar nicht so ausschaut, als ob es lang sein würde, gegolten hat. Auf jeden Fall war es zum Segen, dass er seinem Vater gehorcht hat. Vielleicht nicht leicht, aber wir schauen weiter im Text und er ermutige uns einfach, unsere Eltern zu ehren. Amen. Egal welches Alter, dass wir sie ehren, auf dass wir es selber lange leben. Geh hin und schau. Als Josef dort auf den Feldern umherirrte, also der ist dann gegangen, der wird wahrscheinlich, was hat er die 80 Kilometer, das wird er nicht an einem Nachmittag gemacht haben, das war eine Reise, aber was wird er da gedacht haben? Wir haben von den Träumen gehört, er hat sich wahrscheinlich gedacht, mal schauen, wann ich mal der Chef werde für meine Geschwister, vielleicht sollte ich jetzt noch ein bisschen arbeiten und dann übernehme ich das Erbe von meinem Vater und dann werde ich da, ah nein, das kann ich gar nicht, da muss er noch leben, weil damit er sich verneigen kann. Aber was weiß ich, was der gedacht hat, aber er war in guter Stimmung und also jetzt schaue ich mal, wie es meinen Brüdern geht. Vielleicht hat er sogar ein bisschen Angst gehabt, aber er hat geschaut. Und jetzt findet er sie nicht. Es ist 80 Kilometer gegangen, auf einmal sind sie nicht da, wo sie waren. Vielleicht hat er gebetet. Auf jeden Fall steht da, als Josef dort auf den Feldern umherirrte, traf er einen Mann, der sagte: Was suchst du? Fragte er ihn. An was erinnert mich das? Im Neuen Testament hat es einen Gärtner gegeben, der hat da gefragt: Wen suchst du? In Johannes 20, Vers 15. Wen suchst du? Ich persönlich, ich kann es jetzt nicht irgendwo, aber so vom Gefühl ist dieser Mann Jesus gewesen. Warum steht es so explizit, dass er einen Mann sieht, dass er nicht sagt: Ja, ihm wurde mitgeteilt, sondern ein Mann hat mitgeredet, wen suchst du? Und Gott fragt uns auch manchmal: Was suchst du? Was soll ich tun für dich? Was suchst du? Und Josef sagt dann: Ich suche meine Brüder und ihre Herden. Kannst du mir sagen, wo sie sind? Ja, sagte der Mann. Aber sie sind weitergezogen. Ich habe gehört, wie deine Brüder sagten, dass sie nach Dothan ziehen wollten. Josef folgte seinen Brüdern nach Dothan und fand sie dort. Dothan ist weitere 20 Kilometer weg. Er macht sie wieder auf den Weg nach den 80 Kilometern, sagt nicht, na, das ist mir zu weit, ich gehe wieder zurück, sondern okay, dann gehe ich nach Dothan. Klammer auf, Dothan, das war eine Stadt auf der Handelsroute zwischen Midian, also nordwestlicher Teil von Saudi-Arabien und südlichen Jordanien, nach Ägypten. Sprich, wie wenn das so ein Busbahnhof wäre. Aber er hat es nicht gewusst, dass er sich da so auf einen Busbahnhof einlässt, ein göttlicher Busbahnhof. Josef wird als Sklave verkauft. In Vers 18, Josefs Brüder sahen dann in Tod. Dann sahen ihn schon von vorne. Warum? Weil er so eine Warnweste gehabt hat. Also nicht, sondern so ein buntes Gewand, was jetzt nicht, so, es war keine Tarnkleidung, sondern das war ein buntes Gewand. Sie haben ihn gleich, es war einzigartig, wie es aussieht. Es war nicht so, dass dieses Gewand Wohlwollen aufgebracht hat in den Gefühlen der Brüder, aber sie sahen Josef bereits von weitem kommen. Steht nicht, sie sahen Josef kommen, sondern von Weitem sahen sie kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie, sprich, sie haben jetzt dann Zeit gehabt. Was machen wir, wenn er kommt? Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, sagten sie zueinander. Los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine Zisterne. Anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er Josef helfen, als Erstgeboren. Lasst ihn am Leben, sagt er. Vergießt kein Blut, werft ihn stattdessen lebendig in die Zisterne hier in der Wüste. Aber tut ihm nichts an. Insgeheim jedoch plante Ruben, Josef zu retten und ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein schönes Gewand aus und warfen ihn in die Zisterne. Über 2000 Jahre später haben sie einen geliebten Sohn das Gewand ausgezogen und in die Grube gebracht. Es war kein Wasser in der Zisterne, sonst wäre er ertrunken. Also Gott hat da schon vorsorglich mit dem Wetter das gemacht, dass sein Josef nicht in der Zisterne stirbt. Es war kein Wasser in der Zisterne. Dann setzten sie, jetzt haben sie ihn reingeworfen. Er hat vor Angst geschrien. Es steht zwar nicht hier, aber 20 oder ja, 15, 16 Kapitel später, als sie ihm wieder begegnet sind, haben sie gesagt, wir hörten ihn schreien. Also da hat er geschrien. Und er hat rumgeschrien, und was haben die Jünger gemacht, die Brüder gemacht? Sie setzten sich zum Essen. Warum nicht? Ich gehe davon aus, dass der Vater Jakob denen eine gute Fischbar mitgegeben hat. Ein Jausen, Brettljausen vielleicht. Jahre später hat er auch für den Herrscher in Ägypten so gutes Essen mitgegeben als Geschenk. Sprich, das dürfte zur Tradition gewesen sein. Und ich gehe davon aus, dass die diese Leckereien dann gesagt, jetzt gehen wir mal was essen. Sie setzten sich zum Essen. Auf einmal entdeckten sie eine Karawane. Klammer auf, ist schon fein, wie Gott das zeitlich so managt, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt das Richtige passiert. Sprich, dass die ihn nicht umgebracht haben, sondern dass das ein bisschen rausgezogen worden ist. Dass der Punkt, Punktlandung für Gott genau passt. Und sie essen da und sind sicherlich vergnügt, weil es, ich schätze, so Weinschläuche gegeben hat. Auf einmal entdeckten sie eine Karawane, die von Gilead her auf sie zukam. Es war eine Gruppe ismaelitischer Händler, die Dragakant, Balsamharz und Ladanharz nach Ägypten brachte. Da sagte Juda zu den anderen, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und die Tat vertuschen? Lasst uns Josef an diese ismaelitischen Händler verkaufen. Wir wollen uns nicht an ihm vergreifen. Schließlich ist er unser Bruder, unser eigenes Fleisch und Blut. Und Bill Kohle gibt es auch. Seine Brüder waren einverstanden. Dann also warteten sie, bis die Händler da waren. Dann holten sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn für 20 Schekel Silber an die Ismaeliter, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Als Ruben wiederkam und entdeckte, dass Josef fort war, zerriss er seine Kleider. Der war irgendwo gerade anders. Das hat Gott auch wieder so gemacht, dass die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt da waren oder nicht da waren. Also er war jetzt nicht da, als sie ihn verkauft haben, sondern erst später. Er ging zu seinen Brüdern und rief, der Junge ist fort. Was soll ich jetzt tun? Er war ja verantwortlich als Erstgeborener. Josefs Brüder schlachteten einen Ziegenbock, holten ein prächtiges Gewand von Josef, das prächtige Gewand von Josef und tauchten es in das Blut. Also die Brüder waren eifersüchtig auf den Träumer, und es ist schon ein Gottesgeschenk, Träume zu haben, und das war die Gabe von Josef, wie wir in seinem weiteren Leben sehen. Der hat oft auch Träume gedeutet. von den Mitgefangenen und dann vom Pharao. Also er war, das war seine Gabe. Und vielleicht ist dein Traum auch von Gott gewesen, aber noch nicht erfüllt worden. Weil manchmal dauert die Erfüllung etwas länger als gedacht. Also ich habe so eine Vision einmal gehabt, dass am 8. Mai 2010 da in einer Ortschaft in Österreich die Erweckung stattfindet. Das war so ein 65-jähriger Jahrestag vom Kriegsende und mir ist vorkommt, da ist Erweckung. Der Tag ist gekommen. Es war keine sichtliche Erweckung, aber es war auf einmal Erdbeben, ist in Nachrichten gekommen, in der Ortschaft. Warum immer. Aber dass Träume vielleicht manchmal anders sind als gedacht oder vielleicht nur so Vorbote sind auf Sachen, die kommen werden. Auf jeden Fall, wir gehen bei der Geschichte weiter, dass die Ismaeliter den Josef gekauft haben und dass die Brüder dann einen Ziegenbock schlachteten, um es vorzutäuschen, dass der Josef gestorben ist. Klammer auf, wer hat auch einen Ziegenbock einmal geschlachtet, um seinen Vater vorzutäuschen? Jakob und Isaak. Hat eben das Fell gebraucht, oder was, ein Ziegenbock? Auf jeden Fall war es auch Tier, um den Vater zu täuschen. Und ein paar Jahre später kommt es jetzt in seinem Leben selber vor, dass der Vater getäuscht wird. Dann brachten sie ihrem Vater dieses blutgetränkte Kleid. Wir haben das hier gefunden, logen sie. Siehe, es dir genau an, das ist doch Josefs Gewand, oder nicht? Als der Vater es sich genau angesehen hat, rief er, ja, es ist das Gewand meines Sohnes. Ein wildes Tier muss ihn gefressen haben. In Stücken gerissen wurde Josef, in Stücke gerissen. Jakob zerriss seine Kleider, da ist rumgerissen worden, ja, und wickelte sich ein grobes Tuch um seine Hüfte. Lange Zeit trauerte er um seinen Sohn. Seine ganze Familie versuchte, ihn zu trösten. Aber Jakob wollte sich nicht trösten lassen. Ich werde vor Trauer um meinen Sohn sterben, weinte er. Weinen ist so das Schwitzen der Seele. Das hat er gemacht. Er trauerte um seinen Sohn. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, einen hohen Bediensteten des Pharaos, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Die Brüder kommen mit dem Gewand zu ihrem Vater und lügen ihn Prettel eben an. Sagt, oh, hups, da ist was passiert, das haben wir gefunden. Und sie trösten ihn, dass das blöde Tier ihn da zerfressen hat und so weiter. Das ist nicht ganz nahtlos oder wundenlos vorbeigegangen ist an den Brüdern, sieht man Jahre später, wenn man hört, wie sie reden untereinander in Ägypten vor ihrem Bruder. Aber sie haben gelogen. Und es war eigentlich ein Fiasko. Bleiben wir bei der Wahrheit, damit das uns nicht 20 Jahre belastet oder unsere Familie. Gestern bei dem Uhrmacher habe ich es wieder versucht, um 17.30 Uhr. Zu schauen. Es war kein Schild. Ich habe schon vorsichtig geschaut, ob ich überhaupt meinen Fahrer zusperren muss. Ich habe es zugesperrt, weil der war offen. Voller Freude bin dann reingegangen und habe gesagt, ja, ich komme wegen meiner Uhr. Und sie sagt, naja, sie haben die Batterie reingegeben, die Uhr ist noch immer nicht gegangen, da ist irgendwas anderes kaputt. Man müsste das ganze Uhrwerk ändern. Es erinnert mich ein bisschen an uns Menschen, dass unser Uhrwerk auch kaputt ist durch die Sünde. Und wenn wir im Gebet Jesus einladen, haben wir wieder ein neues Leben und können wieder funktionieren, so wie der Hersteller sich das gedacht hat. Auf jeden Fall bin ich da mit meiner Warnweste reingegangen. Das ist so ein Regenschutz und so, und man sieht mich als Fahrradfahrer. Und sie ist, oh, ob ich bei den Demonstranten war, weil da war gestern eine Demonstration mit Warnwesten. Habe ich gesagt, nein, und dann hat sie halt geschimpft. Das sind so die Klima-Demonstrierer, obwohl sie selber Klimaschutz nicht persönlich nehmen und so weiter. Und hat ein bisschen geschimpft, dass die jungen Leute und das nichts wegwerfen, dass sie schon wegwerfen, aber nicht in die richtige Stelle. Und auf einmal kommen vier Jungs, sage ich einmal, so im Alter von 10, 11, 12 Jahren rein, sagen: Guten Tag. Wir hätten da ein Tauschgeschäft, wir haben eine Challenge, also so einen Wettbewerb, und wollten fragen, ob Sie ums Umtauschen in irgendwas Wertvolleres. Ich mich dunkel erinnert, vor Jahren hat mein Sohn, unser Sohn, der Lukas, das bei einem Royal Ranger gemacht, dass die von Geschäft zu Geschäft gehen und fragen, ob sie was Besseres bekommen für das, was sie erhalten haben. Sie starten mit einem Ei und ich habe nicht gewusst, dass das unsere Eier waren, aber, also auf jeden Fall ist mir das bekannt vorgekommen, und in dem Kontext, dass die Jugend und was weiß ich, sagte eben die Chefin da von der Uhrmacher-Werkstatt, nein, wir haben nichts. Und mir haben die vier Jungs einfach leid getan. Ich habe gesagt, wart, irgendwas habe ich sicher. Irgendwo ist mir jetzt spontan nichts eingefallen. Ich habe halt geschaut und dann habe ich gesehen, so Klettverschlüsse, ob sie so, nein, das brauchen sie nicht, das ist nicht wertvoller als das, was sie anbieten. Ich habe gesagt, nein, ich hätte 20 Euro. Der eine sagt, na, Geld dürfen wir nicht nehmen. Der andere sagt, doch, das müsste man schon nehmen können. Sag ich, es ist ja nur Papier. Aber da war sie sich nicht sicher. Und dann kommt diese, und die Chefin geht ein paar Schritte zur Seite und sagt, wat, ich hab da was. Dann tut die da rumkuscheln und findet so ein kleines Etui und macht es auf, ist ein wertvoller Gold-Silber-Ring mit irgendeiner Perle oder was drin. Sagt sie, das könnt sie eintauschen. So, boah, dann könnt ihr mein Geld, das ich mit denen getauscht habe, gegen das tauschen und so. Sagt sie, ja, da hat sie den Jungs, also mir einen Zehner weg abgenommen, passt. Und die Jungs haben einen Ring für 89 Euro gekriegt. Und dreimal dürft ihr raten, wer von den Jungs dann gewonnen hat, also von welchen Teams. Ich habe dann nämlich gefragt, seid ihr, welche Gruppe seid ihr? Ja, Royal Ranger. Ah, habe ich gesagt, welcher Stamm? Ja, Biberach. Als du gegründet hast, Biberacher Stamm. Habe ich gesagt, ja, aber welche Gruppe? Ja, oder wer ist euer Gruppenleiter? Ja, der Massi und der Lukas. Ich gesagt, ah. Habe ich gesagt, der Lukas, das ist mein Sohn. Oh, da war. Und man, die ist nicht kollabiert, die Chefin da bei der Uhrenfabrik. Aber ich habe gemerkt, dass alle glücklich waren. Sie war dann auch glücklich. Sie hat dann den Jungs das erklärt, was das für ein Ring ist und wie er hergestellt, was weiß ich, und wie wertvoll und ob das eh passt. Ja, die sind ganz glücklich weggegangen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe dann mich im Nachhinein daran erinnert, an zwei Wochen davor, wo ich um 17 Uhr vor der geschlossenen Tür stehe, also 17.30 Uhr bin ich gestanden, und dann bin ich draufgekommen, dass aus dieser außerplanmäßigen Änderung durch Gottes Gnade eine planmäßige Änderung geworden ist. Das heißt, außerplanmäßige Änderungen aus menschlicher Sicht wird zur planmäßigen Änderung aus Gottes Sicht. Unser Herz verändert sich und unser Charakter zum Bild Jesu nur durch Zerbruch der eigenen Pläne und die Charakterschwäche auch von diesen drei Personengruppen von Arroganz und Eifersucht und Lüge hat jahrelang gedauert, bis das heil geworden ist. Wenn man sieht, wie Josef den Brüdern vergeben hat können und sagt, ihr habt es schlecht gemeint, Gott hat es gut gemeint. Und es gibt außerplanmäßige Änderungen, die im Nachhinein betrachtet planmäßige Änderungen sind. Gott muss kein Radiergummi brauchen in der Geschichte, die er schreibt. Und Christa von Fiebern hat gesagt, er nimmt das Gute, um das Beste zu geben. Und das möchte ich mit dieser Josef-Geschichte heute, mit dem 37. Kapitel, uns zeigen. In dem Kapitel steht, wisst ihr, wer da fehlt? Gott. Da steht nichts für Gott. Oder hat irgendwer was gesehen? Und oft sehen wir oder hören, sagen wir, Gott, wo warst du in der Situation? Warum ist er da jetzt? Warum hat er seine Träume nicht gleich nach fünf Jahren erfüllt bekommen? Warum hat er auf 20 Jahre warten müssen? Warum hat er durch das Gefängnis, durch den Potiphar, durch die Versuchung gehen müssen? Warum? Weil unsere Charakterschulung einfach Meichenzerbruch braucht. Und deswegen als Ermutigung, es gibt Sachen, die wir glauben, das ist eine außerplanmäßige Änderung, aber dabei hat Gott einen Plan dahinter. Und das sehen wir in der Josef-Geschichte, dass Gott trotzdem dabei war. Und bei aller Tragik, gestern habe ich YouTube mit der Anke geschaut, Mensch Gott, wo eine Mutter berichtet hat, wie ihr 16-jähriger Sohn mit dem Motorrad ums Leben gekommen ist, weil ein Mann die Vorfahrt genommen hat und sie hat es nicht verstanden. Sie wollte den Täter dann mit dem Messer umbringen, um Rache zu nehmen, aber dann hat sie eben ins Gericht nicht mit Messer rein dürfen, aber die war auf 110 oder noch mehr, 360. Auf jeden Fall hat sie Rache üben wollen und hat gesagt, Gott, wo bist du? So quasi. Im Nachhinein, wo sie mit Gott sie versöhnt hat, ist sie draufgekommen, er war da. Und er ist auch bei dir und bei mir in außerplanmäßigen Änderungen da. Und deswegen können wir in der nächsten Woche, wenn irgendwas halt komisch läuft, sagen Halleluja, der Herr ist, the Lord is in control. In Jesu Namen, Amen.